Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Moin, Holger. Ja, ne, am liebsten gut, wie immer. Und selbst?
Ja, muss. Aber um ganz ehrlich zu sein, also wenn diese Folge online geht, ne, dann ist ja kurz vor Ostern.
Boah, hör auf, ey.
Und da mache ich schon wusch auf irgendeiner Skipiste. Und da könnten die Aussichten schlechter sein.
Boah, du fährst noch Ski. Kannst du das denn mit deinem Gewissen vereinbaren? Ich muss ja gestehen, ne, jetzt Spaß beiseite, diese traurigen Bilder von Olympia, noch schlimmer jetzt bei den Paralympics, da in Mailand und Cortina d'Ampezzo quasi, waren ja schneetechnisch wirklich sehr betrüblich und ernüchternd.
Technisch waren die total super und überhaupt nicht ernüchternd, weil ohne technisch produzierten Schnee geht da heute gar nichts mehr in den Alpen.
Und das ist für dich okay, Strom und Wasser verballern, damit man auf einem weißen Band durch den Matsch die Piste unterrutschen kann?
Nein, ist es nicht, aber aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen sage ich meiner Familie schon seit Jahren, Ski- und Snowboardfahren braucht kein Mensch mehr. Das muss man nicht lernen, weil das sind aussterbende Sportarten.
So wegen Klimawandel und so.
Genau. Und zweitens wird die Skifahrerei langsam echt teuer.
Boah, das glaube ich, ja.
Also die Kosten für den Schnee, den die da produzieren, den schlagen die natürlich auf den Liftpreis auf. Und der ADAC hat das mal nachgerechnet in Österreich und der Schweiz. Liegen die Preise für so eine Tageskarte mittlerweile über 70 Euro für einen Erwachsenen.
Boah.
Wenn du da nur 3 Tage mit der ganzen Familie unterwegs bist, sind das locker mal 600 bis 800 Euro. Und das nur für 3 Tage. Wir
Krass.
Reden hier nicht von einer Woche.
Krass. Also jetzt nur Skipass?
Genau. Oh. Und der Skipass, kein Hotel, keine Anreise, kein Kaiserschmarrn auf der Hütte.
Ach, Holger, öffentlicher Dienst, come on.
Ja, genau, wir hauen es raus. Und über die ökologischen Folgen, da reden wir ja noch gar nicht. Ne?
Boah, das, nee.
Also bauliche Eingriffe im Sommer, damit die Pisten gut zu präparieren sind im Winter. Oder hier die sommerliche Erosion, da habe ich mal so Erosionsrinnen gesehen, wo ein erwachsener Mann irgendwie drin verschwunden ist. Ja, und mittlerweile muss man ja sogar in den Tälern bewässern, damit das Vieh was zu fressen hat. Denn wenn das Wasser auf dem Berg bleibt, im Speichersee, dann fehlt es halt im Tal.
Echt?
Ja.
Krass.
Also, ne, irgendwo muss das Wasser für die Schneekanonen hier herkommen und dann fehlt es halt im Tal.
Boah. Und dennoch gehst du Skifahren?
Ja klar, was sollen die armen Bergvölker denn sonst tun? Die müssen doch Geld verdienen. Aber mal Spaß beiseite, die müssen schon dringend mal ihren Wandel einleiten da im Alpentourismus. Die wissen halt irgendwie nur nicht wie.
Mhm.
Und wenn es nach mir ginge, würde ich mit meiner Familie nicht Ski fahren. Aber wir fahren nach Frankreich, gar nicht nach Österreich. Aber das ist halt Demokratie, ne? Manchmal wird man überstimmt.
Ja, aber du gehst ja bestimmt deiner Familie die ganze Zeit so richtig auf den Keks und nörgelst die ganze Zeit ordentlich rum. Das, boah, die Pisten müssen immer höher und so weiter, Klimawandel, bla,
ja,
ne?
Aber nee, nicht ökologisch. Also damit ist ja dann doch keinem geholfen, ne? Betrachten wir das einfach als Exkursion mit teilnehmender Beobachtung. Manchmal muss man den Wahnsinn ja auch mit eigenen Augen gesehen haben.
Ja, ist klar, ne? Wasser predigen und Wein saufen, ne?
Ja, aber Wissen über Missstände führt ja noch lange nicht zu verantwortungsvollem Handeln. Oder wenn du es lieber biblisch magst, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Boah, aber so einen schönen Trachit, wie du hier liegen lasst, werfen.
Ja, genau. Ich hoffe, kurz vor Ostern warst du noch nicht bei der Beichte.
Ich hätte gerne 2 Sack Kiesel dann. Oh, schon wieder liebes Brian, sorry. Warum ja. Beichte? Bleib mir beim Thema, bitte.
Ja, lass uns über Schokolade
Thema
reden.
Thema Beichten? Schokolade? Ja. Wow, das sind jetzt aber Sprünge hier. Aber mit Schokolade kriegst du mich ehrlich gesagt nicht.
Ja, wir werden sehen. Du kaufst bestimmt alles fair, ne?
Ja, ich gebe mir zumindest bei Schokolade Mühe.
Ja, mit welchem Siegel?
Das schöne Bunte.
Ja, siehst du, genau. Und selbst wenn du es wüsstest, wüssten es andere vielleicht auch immer noch nicht. Aber lass uns vorne anfangen.
Okay, Schokolade statt Beichten und Ski?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, Schokolade ist immer eine Lösung.
Okay, also.
Also sagen wir, keine Schokolade ist keine Lösung. Aber egal.
Ja, Schokolade.
Ich bin über einen Ergebnisbericht eines Forschungsprojekts gestolpert. Den haben die Kolleginnen und Kollegen in Osnabrück fabriziert. Und da geht es um Lieferketten des Kakaos.
Ah.
Und kleiner Rückblick in vergangene Folgen, ne, nicht von der DFG gefördert, sondern von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit fast 500.000 Euro über gut 3,5 Jahre, glaube ich. Und das Ganze trägt den etwas sperrigen Titel Wertketten und Konsumentscheidungen, Fernwirkung von Governance und Produktbiografien am Beispiel von Kakao.
Wow. Das klingt jetzt Wertketten, ne? Direkt hier so nach Wertschöpfungsketten, Wirtschaftsgeografie. Oh, da hat man auch eine Folge zu gemacht, da war das 42, ne?
Ich glaube, genau.
Ja.
Und hier geht es aber auch gar nicht so sehr um Wertschöpfungsketten. Da geht ja mittlerweile um Global Production Networks, GPN, wie man da so schön sagt. weil Wertschöpfungsketten ja irgendwie nicht mehr alles abbilden können, gibt es den neuen heißen Scheiß. Wobei, so ganz neu ist das auch nicht mehr. Und das verteilt sich eben global. Und da machen wir aber bestimmt noch eine Folge.
Mehr so Netzwerke quasi statt Ketten, oder? Ist das nicht der neueste Trend?
Genau, da geht es um Netzwerke. Ja. Und da machen wir selbstverständlich eine Folge zu.
Kann man machen, ja. Ja. Mhm.
Wie dem auch sei, die stellen sich drei Fragen. Und insgesamt
waren es wie ein Märchen.
Ja, genau, drei. Zwei fand ich davon aber ganz spannend. Also die erste, wie wirken sich wandelnde individuelle Konsum- und unternehmerische Einkaufsentscheidungen sozial, ökologisch, ökonomisch auf das Produktnetzwerk die Produktstandorte aus.
Das finde ich spannend. Also in kurz, welche Konsumentscheidungen bewirken, dass jetzt quasi Produktionsstandorte zum Beispiel nachhaltiger werden oder sowas?
Zum Beispiel, genau. Und da geht es nicht nur um die Konsumentscheidung, sondern auch um die Unternehmensentscheidung. Zweite Frage, die fand ich jetzt so mittelmäßig spannend. Welche Einflüsse und Einflussmöglichkeiten haben unterschiedliche politische und unternehmerische Governance-Formen auf die nachhaltige Gestaltung des Kakao-Produktnetzwerkes?
Okay, ich versuche das jetzt auch nochmal. Okay, wie können Politik und Unternehmen das GPN-Kakao nachhaltig gestalten? Klingt ein bisschen geschmeidiger, oder?
Genau, so in etwa. Aber weiß ja, Wissenschaft, alles kompliziert und so.
Das muss ja auch schlau klingen.
Und die dritte Frage fand ich dann allerdings schon wieder spannend. Durch welche Informationsinhalte und Arten der Informationsbereitstellung über Produktion und Handel lassen sich die Präferenzstrukturen und das Konsumverhalten von KonsumentInnen in eine ökologisch und sozial nachhaltige Richtung beeinflussen?
Also zu guter Letzt auf Deutsch nochmal. Welche Informationen schubsen uns KonsumentInnen in Richtung nachhaltiger, fairer Schokolade?
So in etwa. Und wir können hier und heute ja nicht die ganzen 80 Seiten durchorgeln.
Des
Berichts gibt es natürlich verlinkt hinterher in den Shownotes. Aber die Rückkopplung zwischen ändert meine Kaufentscheidung eigentlich irgendwas und welche Infos braucht der Kunde bzw. die Kundin, damit sich mehr für nachhaltige Schokolade entschieden wird, das fand ich tatsächlich schon ganz spannend.
Ja, mega.
Vor allen Dingen, weil die Orte der Kakaoproduktion und des Konsums der Schokolade, die ja dann doch irgendwie so das Endprodukt ist oft, sehr, sehr weit auseinander liegen.
Mhm.
Und wie gesagt, wir verlinken euch mal die ganze Studie, aber heute geht es eher so um diese beiden Themen.
Weit auseinander liegen ist gut, ne? Ich schätze mal, es ist sehr weit. Also klimatisch finden wir Kakao doch eher so rund um den Äquator, ne? Und Kakao mag es doch eher heiß und feucht, also die Kakaopflanze.
Genau, da schlägt das Herz des physischen Geografen oder vielleicht eines Biologen, wer weiß. Aber ja, das stimmt. Rund 70% der weltweiten Kakaoernte kommen aus Afrika, 22% aus Latein- und Südamerika und der Rest aus Indonesien oder sagen wir mal Ozeanien, aber ein Großteil dann aus Indonesien. Allerdings 50% der Ernte kommen aus Ghana und der Elfenbeinküste, ne? Also 70% aus Afrika.
Schön, dass du es nochmal heraushebst, dass die beiden Länder in Afrika sind für alle, die sich gerade unsicher waren.
Genau. Und der größte Kakaoproduzent, 40% der weltweiten Ernte, also nicht von den 50%, kommen von der Elfenbeinküste. Also die Elfenbeinküste ist mit Abstand der größte Kakaoproduzent.
Oh, ganz schön viele Zahlen jetzt. Ich merke mir 40% von weltweiter Kakaoproduktion Elfenbeinküste. So, und darum ging es dann auch in diesem Projekt?
Nee, um Ghana.
Ja.
Ich weiß nicht genau warum, aber ich vermute mal, kleinere Einheiten sind ein bisschen übersichtlicher.
Mhm. Also, wenn ich mich recht erinnere, dann ist Kakao in den letzten Jahren ziemlich teuer geworden, oder? Also demnach auch der Schokoladenpreis, der ist, finde ich, nämlich in den, also man sieht das ja so beim Einkaufen auch, dass das doch auf jeden Fall eine krasse Steigerung gegeben hat.
Ist bei uns zu Hause ein großer Streitpunkt, der Schokoladenpreis, aber die Weltmarktpreise sind tatsächlich drastisch gestiegen. Vor allem, weil es in den letzten 2 Jahren ziemlich große Missernten gab. Und ja, Kakao wurde dadurch wirklich ein knappes Gut weltweit und deswegen teuer. Ne? Mhm. Markt, willkommen. Und von 2022 auf 2023 hat sich der Kakaopreis mehr als verdoppelt.
Boah, krass.
Also von 3.280 US-Dollar je Tonne auf über 7.330.
Puh.
Und 2025 ist dann nochmal ein Stück nach oben gegangen. Der lag sogar kurzzeitig mal über 10.000 Euro oder 10.000 US-Dollar, muss man sagen, pro Tonne. Im Februar 26 aber dann schon wieder nur noch bei 3.400. Also der schwankt ziemlich
stark. Wollte ich gerade sagen, das ist echt ja spannend. Der hat ja eine krasse Schwankung dann. Ist das jetzt, sag ich mal, klar, ne, preistechnisch, aber ist das ein gutes Zeichen für Schoko-Weihnachtsmann-LiebhaberInnen?
Das werden wir sehen. Das sehen wir auch beim Diesel im Moment. Wir kaufen das alles so teuer ein, wir müssen das weitergeben. Ich sag mal so, wenn der Diesel am Ende günstiger wird, dann wird es wahrscheinlich auch die Schokolade. Ne? Rein markttechnisch, irgendwann gehen diese niedrigen Preise dann auch in die Schokolade über quasi.
Ich hoffe, der Diesel nicht so wie die Preise. Also in die Schokolade über.
Habe ich schon verstanden, danke.
Nur nochmal, um sicher zu gehen. Aber das beeinflusst doch sicher auch unsere Kaufentscheidung, der Preis.
Ja, vor allen Dingen beeinflusst das aber auch diese globalen Netzwerke. Denn es gibt offenbar eine gestiegene Nachfrage nach nachhaltig produziertem Kakao. Mhm. Nach nachhaltig produzierter Schokolade und damit nach nachhaltig produziertem Kakao, den dann die Unternehmen eben nachfragen oder mehr nachfragen als vorher. Also Kakao wird tatsächlich zunehmend nachhaltig und fair produziert, was auch immer das heißt, da kommen wir gleich noch zu. Insgesamt geht es natürlich um ökonomisch, ökologische und die soziale Nachhaltigkeit, ne? Wie immer.
Und lass mich raten, das muss ja auch jemand kontrollieren, ne?
Korrekt. Und da kommen dann eben die vorhin schon angesprochenen Labels und Siegel ins Spiel.
Aha. Du meinst also, dass das Fairtrade-Siegel und das Siegel der Rainforest Alliance zum Beispiel?
So? Ja, genau. Ne? Die hat man bestimmt schon mal gesehen. Fairtrade, genau. Wer das noch nicht gesehen hat, läuft wirklich mit geschlossenen Augen durch die Welt. Rainforest Alliance, auch was.
Und da muss ich entsprechend auch nach gewissen Kriterien produzieren, damit ich das kriege als Produzent, oder?
Genau, ja. Aber das ist eben immer nicht so ganz transparent, zumindest nicht für den Konsumenten. Mhm. Die Siegel sind auch nicht ganz unumstritten, weil sich immer wieder zeigt, dass die Kleinbauern doch nicht mit genug Geld nach Hause gehen, ne, obwohl sie bestimmte Standards erfüllen und eben quasi solche Siegel dann einhalten und eine Prämie bekommen. Und der Kunde in Deutschland bezweckt das ja eigentlich irgendwie auch, unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber das passiert eben nicht und deswegen, oder oft nicht, und deswegen stehen die Siegel auch gerne mal in der Kritik. In der Studie kommt man zu dem Schluss, dass Zertifizierungen zwar eine Verbesserung bringen, aber eben nicht ausreichend verbessern und nicht das Allheilmittel sind, weil sich strukturell halt nichts ändert. Ne? Die bekommen zwar ein bisschen mehr Geld, aber grundsätzlich Machtstrukturen, Abhängigkeiten, daran ändert sich durch diese Siegel oft sehr, sehr wenig. Die Siegel sind auch sehr unterschiedlich. Ne? Wenn wir uns Bio oder sonst was angucken, was ist eigentlich Bio? Muss das 100% Bio sein? Reicht es, wenn 50% Bio drinsteckt? Also da gibt es so unterschiedliche Vorgehensweisen. Von daher sind diese Siegel umstritten und sie schaffen tatsächlich auch eine gewisse Abhängigkeit, weil wenn ich nach bestimmten Standards produziere, dann möchte ich natürlich auch einen gewissen Preis haben und ich kann das nicht einfach so auf dem Markt verkaufen, meinen teuren Kakao. Ich bin also davon abhängig, dass mir dieser Kakao dann tatsächlich auch abgenommen wird hinterher.
Ja. Führen denn diese Siegel wenigstens dazu, dass wir die Schokolade jetzt eher kaufen, also mit Siegel die?
Also es wird mehr faire, sag ich mal, Schokolade gekauft, aber die Studie sagt jein und eigentlich eher nein.
Also jetzt ganz ketzerisch gefragt, brauchen wir dann diese Siegel gar nicht?
So weit geht man in der Studie nicht und so weit würde ich auch nicht gehen. Die Siegel können schon eine Kaufentscheidung positiv beeinflussen. Sie sind aber kein dominanter Faktor.
Okay, also es gibt andere Kriterien, die eher das Verkaufsverhalten beeinflussen oder stärker.
Genau, also so Siegel können zwar eine bestimmte, man sagt ja, Informationsasymmetrie abbauen, ne, zwischen Produktion und Konsument. Also wenn ich mich mit den Siegeln tatsächlich auch beschäftige und nicht nur sage, ah schön, hier so ein gelbes, grünes, blaues, rotes Bildchen
sorry
auf meiner Schokolade, das ist bestimmt gut, dann können da auch Informationen an den Konsumenten quasi weitergegeben werden und der kauft vielleicht ein bisschen bewusster. Aber letztlich gibt es da doch andere Kriterien.
Ja, ich fasse das zusammen. Also ein Siegel trägt nur dann zu der Kaufentscheidung bei, wenn es bekannt ist und auch der Kunde, die Kundin dem Siegel vertraut.
Genau, Vertrauen ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Und es ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil der Kaufentscheidung. Viel, viel wichtiger, hat man rausgefunden in dieser Studie, sind Preis, Geschmack, Gewohnheit und emotionale Faktoren.
Ja, ach, wie hier bei Werthers echte Werbung, ne? Ich weiß doch ganz genau, als ich das erste Werthers echte bekam, bla bla bla.
Genau,
ne?
Von meinem Opa hier hat er mir das gekauft, im Laden, ganz toll.
Ja.
Und das sind im Zweifel viel größere Einflussfaktoren auf die Kaufentscheidung als Nachhaltigkeitssiegel. Das Nachhaltigkeitssiegel ist dann irgendwie so ein nice to have. Jetzt ist meine Schokolade, die ich schon seit 30 Jahren kaufe, irgendwann doch fair und gut, aber mehr Wissen, und da sind wir dann wieder am Anfang der Geschichte, führt eben nicht zu anderem Verhalten, zumindest nicht automatisch.
Also würdest du sagen, um nochmal auf den Osterhasen zu kommen, ich kaufe eher diesen süßen Osterhasen im goldenen Papier mit dem roten Kettchen und dem kleinen Glöckchen drum, weil es den schon als Kind gab, als den daneben steht, der 37 fair öko-zertifizierte Siegel hat.
Genau, weil die Oma den immer schon mitgebracht hat, ist der gut und kuschelig und deswegen wie will früher ich den noch haben.
Ja, okay. Ja, genau. Wir sind echt durchschaubar als Konsumenten. Das ist
genau erschreckend. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, ich wünsche euch frohe Ostern.
Egal, welcher Hase es nachher ist. Genau.
Wir machen hier keinem seinen Hasen madig. Bis zum nächsten Mal.